Sie haben jetzt schon viel gesehen, Sie werden viel nochmal sehen, aber jetzt lehnen Sie sich zurück und wir machen einfach Beispiele durch und Sie denken sich einfach durch, wie Sie das machen würden. Das Schöne an der Lipidambulanz ist, dass ich diese Beispiele nicht erfinden muss, da ich täglich genug von denen habe und deshalb möchte ich Sie da kurz durchführen. Fangen wir ein mit dem ersten Beispiel, Patient männlich, 66 Jahre, kardiovaskuläre Anamnese. Er hatte heuer im April einen Myokardinfarkt und im Juni darauf gleich einen ischämischen Schlaganfall. Er kommt zu mir mit einem LDL-Cholesterin von 110 Milligramm pro Deziliter und der Atorvastatin 80 plus Ezetimib 10 Milligramm. Dann, und warum habe ich das da so schön aufgelistet, weil das auch immer die Frage ist oder die Begründung, die wir bei den BCSK9-Hämmern dazu schreiben müssen. Hat der Patient schon diätisch alles bekommen, sozusagen ist er da optimiert, raucht er noch, ist der Blutdruck kontrolliert und hat er einen Diabetes und wenn ja, ist der kontrolliert. Also nur, dass Sie wissen, wenn das nachgefragt wird, das hat immer den Sinn, dass wir da manchmal ein bisschen segiert werden mit den Fragen. Gut. Vorgehen bei Patienten mit hohem Cholesterin. Ja, Sie haben das schon gesehen, aber ich glaube, gerade in der Lipidologie ist man oft gebiased. Den jungen Patienten will man nicht zu früh therapieren, nicht zu aggressiv therapieren. Beim Älteren oder bei denen, wo man sich denkt, boah, das ist eine metabolische Zeitbombe, würde man am liebsten gleich beginnen. Aber so ein bisschen zurückholen und zum Schauen, wie objektiv das Risiko ist, macht da manchmal ganz schön Sinn. Und das haben Sie vorher schon gesehen, das ist in die Empfehlung von den europäischen Kardiologen, ab wann wir womit therapieren sollen. Und da, ich beginne immer bei jedem Patienten mit diesem Score. Einfach mal zu schauen, wie hoch ist das Risiko, dass der in den nächsten 10 Jahren ein tödliches kardiovaskuläres Ereignis hat. Und dann kann man den Patienten schon einmal ganz gut einordnen. Wichtig, das ist vorher schon erwähnt worden, dieses Score gilt nicht bei Patienten, die schon Antidiabetiker sind, die schon KHK haben oder chronische Niereninsuffizienz. Das heißt, nur bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten über 40, ohne weiteren Risikofaktor. Was auch wichtig ist, vielleicht in dem Zusammenhang, die klassische Österreich, also sagen wir so, in Österreich zählen wir eigentlich als Low-Risk-Kategorie, weil es gibt zwei verschiedene Scores. Aber zum Beispiel Länder wie Kroatien, also sozusagen südlicher von uns, aber auch die Türkei zählt zur High-Risk-Gruppe. Nachdem wir viele Patientinnen und Patienten aus dieser Region haben, müssen wir das ein bisschen immer im Hinterkopf behalten. Gut, das haben Sie auch schon gesehen. Die Hochrisikogruppe, also die Very High Risk Gruppe, die High Risk Gruppe, Moderate und Low Risk, gerade bei denen schauen wir halt immer vor allem diesen Score an, da wir uns da einfach am leichtesten tun, das abzuschätzen und das auch natürlich den Patienten sehr gut kommunizieren können, weil das ist ja auch für die relevant, warum sollten wir schlucken, weil ihr Risiko in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt zu kriegen ist 5%, was heißt das, 5 von 100 kriegen sein, einer von 20, so kann man das ein bisschen runterbrechen und den Patienten ein bisschen veranschaulichen. Gut, wenn wir jetzt in der Very High Risk Gruppe sind, haben Sie gesehen, neues LDL-Ziel kleiner 55, bei rezidivierendem Event dann sogar unter 40. Zurück zu unserem Beispiel, wir haben den Patienten mit der manifesten KHK und CVK, das heißt Very High Risk, LDL-Ziel kleiner 55 und das aktuelle LDL-Cholesterin unter High-Dose-Statin plus Ezetimib ist 110. Das heißt, das ist der Patient mit der Indikation für den BCSK9-Hämmer. Da braucht man gar nicht. Also das ist ganz, ganz klar. Ganz kurz zum Prozedere. Erstverordnung, nur die Erstverordnung in einem BCSK9-Hämmer. Erstverordnungszentrum, das findet man auf der Hauptverbandseite, braucht man nur googeln, BCSK9-Hämmer Erstverordnungszentrum. Wir sozusagen schicken das dann online an die Chefärztinnen und Chefärzte und beantragen eine Bewilligung für 3 Monate, schulen die Patienten ein und geben ihnen meistens auch erst das erste Medikament vor Ort. Weil dann haben sie es gesehen, wie einfach das ist zu spritzen und sie verlieren ein bisschen die Scheu davor. Dann kriegen Sie ein Rezept mit für die nächste Packung. In Wien kriegen Sie 3 Packungen, andererorts nur eine. Weiß nicht, scheinbar sind die anderen Regionen da strenger. Dann sozusagen das nächste Rezept beim Hausarzt oder niedergelassenen Internisten ausdrucken lassen, weil es ist ja schon bewilligt. Das heißt, da geht es wirklich nur ums Ausdrucken. Und dann Laberkontrolle nach 2 bis 3 Monaten, Dokumentation der LDL-Senkung und Antrag auf L6. Und das kann dann auch wieder der niedergelassene Internist oder Hausarzt machen. Ja, das muss nicht im BZSK9 Erstverordnungszentrum geschehen. Wann machen wir die Blutabnahme? In der Woche zwischen den Injektionen. Sie wissen, beide Präparate gibt man alle 2 Wochen und in der Woche zwischen den Injektionen planen wir die Blutabnahme. Und dann rennt es eigentlich. Ja. Wir klären die Patienten auch immer auf. Nebenwirkungen, haben Sie gerade gesehen, vergleichbar zu Placebo, mühsam jedes Monat das Rezept holen. Mit dieser Information ist es schon ganz wesentlich. Ja, den Patienten sagen, das kommt auf Sie zu, aber dafür haben Sie eine sehr gut verträgliche Therapie. Wir haben 2 Präparate derzeit. Das Alirocumab, das Praluent in der Dosierung von 75 oder 150 Milligramm alle 2 Wochen subkutan oder das Evolocumab, das Repatha mit 140 Milligramm alle 2 Wochen subkutan. Gut. Gehen wir gleich zum nächsten Fall. Ein 57-jähriger Patient, sehr schlank, sehr sportlich, ist zu mir gekommen, eigentlich weil er eine Cousine hat mit einem erhöhten LDL-Cholesterin. Und wir waren uns dann nicht sicher, wann wir da zu therapieren beginnen. Da gibt es jemanden in der Familie mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko. Und sie hat gesagt, nein, eigentlich nur mein Cousin. Und hat mir den geschickt. Der hat mir erzählt, er hat mit 36 sein erstes ACS gehabt und gleich 2 Stents bekommen. Und 2 Jahre später bei der Kontrollangio nochmal 2 Stents. Er bewegt sich, seitdem er zum Rauchen aufgehört, aber er hat eine chronische Angina pectoris und eben auch eine hochpositive Familienanamnese. Das ist die Therapie. Gut, das Stent ist schon eine Zeit her, deswegen hat er nur mal Thrombose alleine, hat einen Beta-Blocker, Ezetrol und Rosuvastatin mit 20 Milligramm. Und jetzt die Fragen, die wir uns natürlich hier, sind hier das Labor, LDL 88 Milligramm pro Deziliter. Was Ihnen vielleicht auffällt, und wir haben eh schon drüber gesprochen, ist das erhöhte Lipoprotein klein a. So, die Fragen, die ich mir dann stelle, und wahrscheinlich Sie sie auch, wenn Sie diesen Patienten sehen, im Spital oder in der Ordination, nun, ist der mit seiner manifesten KHK, mit seinem LDL im Ziel? Was sagen Sie? Nein, genau. LDL-Ziel laut ESC kleiner 55. Gut. Würde die Steigerung, wenn man jetzt das Rosuvastatin hat, 20 Milligramm, wenn man das auf 40 steigern, schaffen wir das, auf unter 55 zu kommen? Nein. 10% ist die Differenz. Also nein, schaffen wir nicht. Von 88 kommen wir nicht runter auf 55. Das haben Sie halt auch schon gesehen. Wir wollen jetzt wissen, wie hoch war denn das LDL eigentlich vor der Therapie und hat das für uns eine Konsequenz? Hier nochmal genau das Ausmaß. Korrekturfaktor 2,7, das heißt, das Ausgangs-LDL war wahrscheinlich 237,6 Milligramm pro Deziliter. Und woran denken wir beim LDL über 190? An die FH. Sie haben vorher schon den Dutch Lipid Clinical Network Score gesehen. Man kann das auch online machen über Apps. Und ich zeige Ihnen das nur ganz kurz. Bei dem Patienten ist rausgekommen, definitiv FH. Wir haben auch eine molekulare Diagnostik gemacht. Da ist das rausgekommen, was wir sozusagen gesehen haben bei 20-40%. Ja, irgendwas ist im LDL-Rezeptor, aber wir wissen sozusagen, wir kennen die Mutation noch nicht, ist noch nicht bekannt. Aber er hat die familiäre Hypercholesterinämie. Und warum ist uns das wichtig und warum screenen wir danach? Weil es für mich wirklich die Gruppe ist, wo wir heutzutage wissen, dass die Primärprävention was bringt. Gut, der ist schon in der Sekundärprävention. Aber wir fragen natürlich, haben Sie Kinder, haben Sie Verwandte, die auch einen hohen Cholesterin haben? Und bei denen können wir wirklich was ausrichten, wenn wir da rechtzeitig das LDL senken. Und da gab es jetzt erst vor kurzem in New England eine sehr, sehr schöne Studie über Kinder mit FH und 20 Jahre Nachbeobachtung mit Statintherapie, dass das das Risiko wirklich signifikant reduziert. Nun, sollen wir das Lp-a senken? Und wenn ja, womit? Und wir haben keine Ahnung, ob uns das Lp-a senken was bringt, aber was wissen wir? Ab 250 Nanomol pro Liter hätte der die Indikation, wenn er jetzt noch ein Event hat, an die Lipidapherese zu gehen. Was sagen Ihnen die Patienten, die voll im Leben stehen, wenn sie sagen, naja, dann müssen wir uns dann über die Lipidapherese unterhalten? Dann sagen sie, ja, wie soll ich das machen? Ich habe einen Job, ich kann nicht einmal in der Woche an der Apherese hängen. Das ist eine Überlegung, die man wirklich nehmen muss und was, wo wir jetzt oft sagen, okay, dann probieren wir das Lp-a auch wenn wir noch nicht wissen, wie das Outcome ist, zu senken. Und hier sehen Sie das unter den PCSK9-Hämmern und die schaffen im Schnitt zwischen 25% und 30%. Das heißt, wir kommen ein bisschen aus diesem gefährlichen Bereich raus. Und hier eine Studie, die sozusagen sich auch den Effekt der Lp-a-Senkung unter PCSK9-Hämmern auf sozusagen den Three-Point MACE, also auf das kardiovaskuläre Outcome anschaut. Und hier gibt es zumindest den Trend dazu, dass gerade bei denen das Lp-a über 50 Milligramm pro Deziliter, das wäre bei Nanomol pro Liter ca. 120, dass die sehr wohl davon profitieren und weniger Ereignisse haben. Also die Studie ist natürlich war nicht dafür ausgelegt, aber es gibt ein Zeichen dafür, dass es was bringt. Gut, das heißt, Zusammenfassung Fall 2, prämature KHK, LDL-Cholesterin unter 20 Milligramm Rosuvastatin und Ezetimib 88 und Lp-a 236. Und damals, wie der Patient sozusagen von mir den PCSK9-Hämmer bekommen hat, war das LDL-Ziel noch 70. Aber mit dem Argument, wir sind mit dem LDL nicht im Ziel und mit dem Hintergedanken, ich bringe mit dem LDL ideal ins Ziel und senke gleichzeitig um 25% bis 30% des Lp-a, haben wir dann die Therapie gestartet und der Patient läuft extrem gut unter der Therapie. Also oft auch so ein bisschen im Hintergedanken, warum will ich die Leute von 250 wegbringen? Gut. Mein letzter Fall für heute. Der 78-jährige Patient wird vorstellig, da er sein Statinpräparat, diesmal Rosuvastatin, wegen zunehmender heftiger Muskelschmerzen und Schwäche abgesetzt hat. Betroffen vor allem Oberschenkel, Oberarmmuskulatur und am schwersten fällt ihm das Aufstehen aus dem Sitzen. Diese Symptome hatte er auch unter Simvastatin, Pravastatin und Atorvastatin und die traten immer auf, nachdem er mit dem Präparat begonnen hat und wenn er es abgesetzt hat, sozusagen haben sie wieder nachgelassen. Er weiß aber, wie wichtig das ist, dass sein LDL-Cholesterin gesenkt wird, weil er sozusagen schon eine KHK hat und deshalb möchte er wissen, ob es eine Alternative gibt. Das ist die Anamnese und die ist sozusagen auch ganz, also das ist 1:1 von der Krankengeschichte übernommen. Er wurde reanimiert im Rahmen eines akuten Koronarsyndroms im Jänner, hatte schon davor, also sozusagen im September 2018, ein ACS, hat Stents bekommen und eben im Jänner nochmal. Die arterielle Hypertonie war eigentlich sehr gut therapiert, die Hyperlipidämie war auffällig und mit Rauchen hat er nach dem Event wirklich aufgehört. Er nimmt das Ezetimib, das Rosuvastatin hat er vor 5 Tagen abgesetzt, weil er es einfach nicht aushält. Hier sehen Sie das Laber mit einem LDL-Cholesterin von 145 Milligramm pro Deziliter und mit einer völlig unauffälligen CK. Und jetzt kommt der Patient und sagt, er hat Muskelschmerzen, er vertragt die Statine nicht und Sie können das nicht nachweisen, weil die CK im Normbereich ist. Wie weisen wir es nach? Und das haben Sie heute auch schon gesehen, dem Rosenson-Score. Und das ist wirklich, und das sehen Sie an den Symptomen der Patienten ganz klassisch. Was ist die Statinmyopathie? Proximale Muskelschmerzen, Schultergürtel, Hüfte, Aufstehen aus dem Sitzen, Waden ziehen auch manchmal, also nicht der typische Krampf, sondern wirklich die Schmerzen, fängt an wenn das Statin begonnen wird, hört auf, wenn das Statin abgesetzt wird. Also wirklich um die Einnahme. Ja? Sie kennen alle die anderen Fälle. Mir ist schlecht, ich werde so müde, ich habe die Beschwerden seit einem Jahr. Egal, ob ich es nehme oder nicht. Das sind zwei Gruppen. Aber diese Statinmyopathie ist Währung. Also wenn die das so beschreiben, und deswegen finde ich den Score auch so gut, weil der wirklich die Klinik widerspiegelt, wie es auch sozusagen, wo es auch wirklich glaubhaft ist. Und ich glaube, alle, die in einer Lipidambulanz mal waren, kennen die Patienten, die wir jahrelang hatten, mit der fraglichen Statinunverträglichkeit, wo wir nicht gewusst haben, stimmt das nicht. Und dann haben sie einen PCSK9-Hemmer bekommen und plötzlich vertragen sie den. Also diese Statinmyopathie gibt es und mit dem Score können sie das ganz gut nachweisen. Das heißt, Fall 3, manifeste KHK und CFK, LDL-Cholesterin, eigentlich unter Ezetimibe-Solo, wer hat das Statin immer wieder abgesetzt, 145, Muskelschmerzen und die Statinintoleranz ist laut dem Rosenson-Score sehr wahrscheinlich und den Rosenson-Score kennen mittlerweile auch die Chefärztinnen und Chefärzte und nehmen den sehr ernst und auch dieser Patient läuft mittlerweile sehr gut unter dem PCSK9-Hemmer. Vielen Dank.
Vielen Dank für die schönen Fallbeispiele.
Einige Literatur behaupten, diese Muskelschmerzen nach Statintherapie. Kann man mit Coenzym 10 behandeln?
Mit dem Coenzym 10, meinen Sie? Mhm. Also, wie wir es vorher gesehen haben, die Studienlage ist sehr schwammig und ich glaube, es gibt auch eine Cochrane Review, soweit ich weiß, die auch gezeigt hat, dass es von den Daten her keinen Hinweis gibt. Vielleicht ist es aber auch, wir gehen ja alle in Richtung personalisierte Medizin, vielleicht wirkt es bei den einen gut, bei den anderen nicht so gut. Ich sage den Patienten immer, wir wissen, Coenzym 10 ist in den Hautfaltencremes und zumindest kriegen sie eine schöne Haut, auch wenn es jetzt gegen die Statinmyopathie nicht hilft. Es ist ein bisschen das Nutzt-Nix-Schotz-Nix-Prinzip. Also versuchen kann man es auf jeden Fall, sie können den Patienten nicht schaden, aber die Datenlage ist leider sehr schlecht.
Was ist mit dem Diabetesrisiko unter Statinen und gibt es bei PCSK9-Inhibitoren auch Hinweise für das
Diabetes? Also bei den PCSK9-Hemmern haben wir den Hinweis nicht, geht auch mechanistisch, passt auch nicht dazu. Bei den Statinen wissen wir es ja vom Mechanismus her, wobei da gibt es ganz klare Empfehlungen von den Fachgesellschaften, die sagen, das Risiko, die Risikosenkung durch das Statin für kardiovaskuläre Ereignisse überwiegt dem Diabetesrisiko unter Statintherapie. Also da sind sich, glaube ich, alle ziemlich einig.
Ja, man sagt ja auch, das ist ein Vorziehen der Diabetes-Manifestation. Es gibt eine schöne Analyse, die zeigt, die unter 100 nüchtern Blutzucker haben, haben kein erhöhtes Risiko und die drüber, die ja jetzt eh schon prädiabetisch sind, ja, hätten eines. Können Sie über die Mechanismen noch etwas spekulieren? Die statininduzierte Diabetesentstehung?
Ich kannte ihn einmal, ich müsste jetzt lügen.
Ich weiß es jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein.
ich habe ihn mal gelesen und er war ganz klar, ganz logisch, ja. Aber ich habe ihn vergessen, ich gebe es zu.
Nichts? Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Weiß das jemand hier im Saal vielleicht? Ich glaube, es geht eher auf die Sekretion. Auf den Sekretionsdefekt, aber da müsste man jetzt spekulieren. Aber wer im Internet sitzt, kann jetzt gleich mal Dr. Google fragen. Ja, dann danke ich nochmal herzlich, Frau Dr.